Herzlich willkommen zum Peer Coaching Lab. Wir möchten euren Werkzeugkoffer für die psychologische Beratung und das Coaching füllen. Heute beschäftigen wir uns mit Konfliktmanagement und dem Eskalationsmodell von Friedrich Glasl und reflektieren über die Arbeit mit diesem Modell. Katja und ich, Julia, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Also Katja, heute soll es um das Konfliktmodell nach Friedrich Glasl gehen. Ich war ja vor kurzem auf Fortbildung und habe das natürlich dann gleich weitergegeben, was ich dort Spannendes gelernt habe. Also einmal zu Friedrich Glasl, der ist ein wirklich beeindruckender Mensch, der auch viel schon Konflikte auch zwischen, also Kriegskonflikte und so mit mediiert hat, aber auch großen Unternehmungen, ob jetzt For-Profit oder Non-Profit, und er ist jetzt schon Mitte 70, glaube ich, hat da große Einblicke und ist sehr spannend zu erleben. Was er als erstes betont, ist, dass Konflikte natürliche und unausweichliche Komponenten menschlicher Interaktion sind. Das heißt, es ist ganz normal, dass es Konflikte gibt, sobald es unterschiedliche Interessen, Wertnisse, Bedürfnisse, Perspektiven gibt, und dass somit Konflikte erstmal nicht automatisch negativ sind, sondern erstmal ein Indikator für Vielfalt und Kreativität. Und dass es wichtig ist, einfach das auch sich bewusst zu machen, dass es einfach Konflikte Chancen geben für Veränderungen und Weiterentwicklung. Aber dass es natürlich wichtig ist, dass die nicht eskalieren. Also das Eskalationsmodell ist ja das, was von ihm eigentlich am bekanntesten ist, wo er 9 verschiedene Stufen, also eigentlich 10, wenn man noch die nullte, irgendwie Flitterwochen mit unterscheidet, wo er beschreibt, wie sich nach und nach das halt verhärtet, wie er beschreibt dann auch genau, was vorkommt, was die Parteien sich erlauben und auch, wie immer mehr der Glauben verloren geht, dass die andere Partei eigentlich was Gutes will. Also am Anfang kann es immer noch sein, dass du das Gefühl hast, oh, jemand anders, sag jetzt so, also in Anführungszeichen, macht oder sagt was Falsches. Das tut er aber nicht aus Böshaftigkeit, sondern einfach vielleicht aus Unwissen oder weil er einfach eine andere Perspektive hat. Und das ist ein Konflikt, der sich meist gut noch lösen kann. Wenn es aber später dann immer weiter, er spricht da von der dämonischen Zone, geht, wo dann immer mehr das Verhalten der anderen Partei als feindselig angesehen wird, wo man dann einfach grundsätzlich nicht davon ausgeht, dass die andere Person mit einem noch irgendwas Gutes will, sondern unterstellt halt eine böse Absicht. Und ganz am Schluss ist dann die totale Vernichtung gemeinsam in einem Abgrund, wo es eigentlich nicht mehr darum geht, irgendwie konstruktiv was zu lösen, sondern Hauptsache, die andere Partei wird geschadet, auch wenn man selber damit drauf geht. Genau, er gibt auch also spannende Methoden dann weiter, wie man sozusagen eine Eskalation verhindern kann oder was deeskalieren kann und wie man Konfliktparteien dabei unterstützen kann, konstruktive Lösungen zu finden. Wo es viel auch dafür betont wird, einfach ein Verständnis bei beiden Parteien aufzubauen, dass jeder seine ganz persönliche Interpretation und Erinnerung hat und dass eigentlich sowas wie eine objektive Fakten eigentlich dort, also fast nie wirklich, man sich darauf nicht einigen kann. Ich finde das eine total spannende Sache, können wir später auch noch drüber sprechen, wo es dann geht um, wie verlässlich ist eigentlich unsere Erinnerung. Genau, er unterscheidet weiter auch zwischen heißen und kalten Konflikten. Und dort geht es halt darum, auch nach welchen Regeln wird gestritten. Heiße Konflikte sind immer das, was man sich so gemeinhin unter Konflikten vorstellt, wo richtig offen und emotional und direkt gestritten konfrontiert wird. Da kommen starke Emotionen zum Ausdruck, eventuell wird das Verhalten aggressiv, Vorwürfe, Angriffe und Streit in der Kommunikation. Und dort eskaliert es schnell und es könnte auch, also im Extremfall dann zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung führen. Klingt erstmal alles sehr bedrohlich, aber eigentlich nach seiner Erfahrung sind diese heißen Konflikte einfacher zu deeskalieren, weil sie halt einfach offen auf dem Tisch sind. Und alle sind sich einig, dass dort ein Konflikt herrscht. Und dann geht es halt darum, Motivation zu wecken, diesen Konflikt zu lösen und bisschen das Ganze abzukühlen und wieder auf eine rationalere Ebene zu führen. Anders ist das bei den kalten Konflikten, die ich super spannend finde. Und da geht es mehr indirekt und subtil zu. Also mehr passiv-aggressives Verhalten. Die Emotionen werden unterdrückt. Es wird ganz oberflächlich kommuniziert. Diese Konfliktthemen werden meistens einfach vermieden oder oberflächlich behandelt. Also da ist dann auch vielleicht offensichtlich, ja, nee, bei uns gibt es keinen Konflikt. Das ist halt, in unserem Unternehmen ist halt die Kultur einfach so ein bisschen anders. Und dadurch kann das sehr lange andauern und halt Spannungen, Frustrationen geben. Da gibt es dann großes Misstrauen gegeneinander. Und das Ganze, also er drückt sich dann oft also in Sarkasmus aus, viel auch in also somatisch, dass dort halt in Unternehmen, wo stark langwierige kalte Konflikte herrschen, einfach eine große Menge an Krankschreibungen ist, also Burnout und weiß nicht, Magen, Rücken, also die klassischen Sachen. Innere Kündigung ist dann meistens eine Konsequenz und ja, dass man sich zurückzieht und isoliert von der Gegenpartei. Das führt dann zur allgemeinen Ohnmacht und kollektive Depression, Burnout, also zu einer Erstarrung. Und dort kann es manchmal schwierig sein, überhaupt einen Anknüpfungspunkt zu finden, also dass überhaupt man als Mediator, Berater dahin zugeholt wird, weil viele dann eher sagen, ja, da ist das halt so, die 10 Jahre bis zur Rente halte ich auch noch aus und so. Mhm. Es gibt ja nichts zu tun. Genau. Ja, er beschreibt dann auch noch, wie das mit den Interventionen ist. Und gerade in den ersten 3 Stufen, wo das Ganze noch nicht so stark eskaliert ist, aber man doch das schon merkt, also ne, wird da schon vom nonverbalen und verbalen Verhaftung wird da gedroht und blockiert. Und da meint er aber, kann man noch gut Hilfe zur Selbsthilfe geben? Also kann man auch zum Beispiel im Coaching jemandem helfen, der in einem Konflikt involviert ist, solange der noch nicht so komplett eskaliert ist, um dort dann ja deeskalierend einzuwirken. Und später wird es dann immer schwieriger, also wo dann schon eine Prozessbegleitung möglich ist und später dann wirklich, wenn es halt sich sehr in den oberen 3 Stufen ist, wo dann wirklich ein Machtangriff von außen, man muss damit nicht alles zerstört wird. Von den Streithähnen. Spricht sich dafür aus, bei heißen Konflikten eher Rationalität reinzubringen, das Ganze zu entschleunigen, abkühlen, Themen, Zeiten, Ort zu begrenzen und klare Spielregeln einzuführen. Also ne, wie aggressives Verhalten ist tabu, gegenseitig sich zu beschimpfen, kann man sich vielleicht auch darauf einigen, dass das nicht okay ist. Hm. Und man kann aber in heißen Konflikten die Parteien eigentlich direkt konfrontieren. bei kalten Konflikten rät er dazu, die Parteien eher getrennt abzuholen, weil die, wie gesagt, ja nicht direkt in Kommunikation gehen und erstmal ausweichen. Man muss dort erstmal die Leugnung des Konfliktes überwinden. Also einen Konsens über die unerwünschte Zukunft schaffen und halt auch Verbindlichkeit und Selbstwirksamkeit wecken, dass halt wirklich dann auch Motivation da ist, dass die selbst halt dafür tun, dass jede Partei etwas tut, um den Konflikt zu lösen oder zu deeskalieren. Es geht darum, auch Nähe zu schaffen. Dafür spricht er sich für Ich-Botschaften und bildliche Sprache auf und auch einmal die Angst davor zu nehmen, dass es einen Konflikt gibt, wie ich es am Anfang gesagt habe. Ne, Konflikte haben ja auch eine positive Funktion. Und gerade bei den kalten Konflikten ist es wichtig, die Vergangenheit erstmal zu bewältigen, bevor man dann lösungsorientiert in die Zukunft geht, wo man bei heißen Konflikten einfach wirklich einfach weitergehen kann und in die Zukunft gehen kann, weil es da nicht so was Unterschwelliges gibt, was man aufarbeiten müsste. Mhm. Ja, ich hatte dir das ja alle schon mal vorgestellt und wir haben schon im Peer-Coaching-Lab damit ein bisschen an echten Fällen gearbeitet. Wie war so dein Eindruck von dem Modell?
Also ich fand das ganz gut, um überhaupt mal zu sortieren, auf welcher Stufe befindet sich denn ein Konflikt gerade. Wir hatten ja 2 Beispiele eigentlich von Konflikten auch in Unternehmen uns angeguckt tatsächlich, wo jeweils auch mehrere Parteien beteiligt waren. Und sind dann auch drauf gekommen, dass es eigentlich schon kalte Konflikte geworden waren, in beiden Fällen. Auch die Unterteilung finde ich ziemlich hilfreich, zu gucken, ist es denn jetzt heiß oder ist es kalt, und gibt einem ja dann auch wieder einen Ansatzpunkt, wie man jetzt im nächsten Schritt weiter vorgehen kann. Was mir bei der Bearbeitung der Konflikte eingefallen oder aufgefallen ist, dass es durchaus gar nicht so einfach war, überhaupt mal den Konflikt so zu sortieren. Also wer ist denn jetzt beteiligt? Wie ist der oder die beteiligt? Wer verhält sich wie? Was ist denn tatsächlich beobachtetes Verhalten? Was ist meine Interpretation des Geschehenen oder was ist meine Interpretation dessen, was der andere gemacht hat? Da bietet Glasl ja auch nochmal den Ansatzpunkt, da mit gewaltfreier Kommunikation drauf zu gucken. Das haben wir uns ja auch noch angeguckt. Genau, das war jetzt mal so mein erstes Resümee aus der Erinnerung an diese Sessions, die wir gemacht haben.
Ja, was ich da spannend finde, also wenn man sich anguckt, wie er arbeitet, er geht ja mit meistens dann irgendwie schließt sich da 2 Tage oder so mit denen ein. Also das ist eine Sache, die Zeit braucht. Deswegen ist es, glaube ich, ja schwer zu sagen, okay, wir haben jetzt irgendwie eine halbe Stunde, 45 Minuten, wir arbeiten das mal auf. Aber ich finde diesen Ansatzpunkt auch erstmal zu sortieren super wichtig. Also auch wenn es erstmal dann irgendwie gefühlt ein größeres Kuddelmuddel ist, ist es also gerade, weil ja auch, es wird ja betont, auch wie wichtig einfach die Sprache ist. Also, dass man wirklich unterscheidet, ne, was habe ich wirklich in Erinnerung, was habe ich beobachtet, was ist sozusagen die Geschichte, die ich mitbringe. Also, wie wirkt es auf mich? Also, was habe ich gesehen, gehört und wie habe ich das interpretiert? Und weil wir hatten viel dann so Sachen, wo darauf kommt, so, ja, und die anderen, die intrigieren dann.
Genau.
Und das ist ja so sehr vage. Also es spricht ganz klar, was für ein Gefühl da hochkommt, ne, und wie das interpretiert wurde. Aber dann wirklich genau hinzugucken, was heißt das denn jetzt genau? Also welche, was wurde gesagt und getan, dass dies dann die Bewertung ausgelöst hat, die intrigieren.
Genau. Und vor allem, also was mir da auch noch einfällt, das hast du vorhin ja auch schon erwähnt, dieses Sprechen in Ich-Botschaften. Die anderen intrigieren ist ja schon, den anderen was zu unterstellen. Aber dann zu sich zu kommen in so einem Konflikt und zu sagen, ja, warum beurteile ich denn jetzt, dass jemand gegen mich intrigiert? Da muss ja in mir was verletzt sein. Da muss ja in mir irgendein Wert oder ein Bedürfnis sein, der da nicht erfüllt wurde. Oder ich muss, weiß ich nicht, bin vielleicht irgendwie gebremst worden. Aber allein in diesen Perspektivwechsel schon mal hinzukriegen von die anderen haben auf, wie geht's mir eigentlich gerade? Was fühle ich in der Situation? Was habe ich? Was tue ich vielleicht? Was denke ich? Und was führt dann zu diesem Gedanken, die anderen intrigieren, der dann ja den Konflikt wieder verschärft?
Genau, also es kann ja dann vollkommen nachvollziehbar sein, dass die Bewertung lautet, die intrigieren.
Ja.
Aber dass man das nochmal genau ausmacht, weil dann kann man auch irgendwo erkennen, wo immer diese Brüche waren. Also wo hat sich das hochgeschaukelt? Ne? Früher sind wir noch anders miteinander umgegangen und so, ne? Da war irgendwie schon so, ne, Diskrepanzen und so, und es wurde viel argumentiert. Und wo kam dann der Punkt, wo dann auch gefühlt eine Grenze überschritten war, wo man sich ja dann so hochschaukelt, ne, wo es dann immer weitergeht. Und wenn die das machen, dann mache ich das. Und ne, sich Verbündete suchen und zu schauen. Also, weil man muss ja sagen, dass so eskalierende Konflikte ja unglaublich viel Zeit und Energie einfach
lassen. Ja, es bleibt halt auch wirklich viel Produktivität liegen. Ja, also wenn der Konflikt dann die gesamte Energie frisst, dann kommt man ja in der Sache nicht weiter. Und das ist persönlich schade. Das ist aber auch gerade für Unternehmen ja wirklich mit Verlust verbunden. Zumal, wenn dann Menschen auch gerade bei kalten Konflikten wirklich erkranken oder innerlich kündigen, dann ist das für alle Beteiligten einfach eine Lose-Lose-Situation.
Ja, und gleichzeitig sind ja Führungskräfte auch, war mal gar nicht vorbereitet und qualifiziert, so Sachen richtig anzugehen. Also das ist ja dann der Anspruch, okay, dann gehe ich halt zu meiner Chefin, zu meinem Chef und die löst das dann, was sie vielleicht auch gerne machen würden.
Ja.
Aber wenn dann ja da keine Infrastruktur ist, wo die unterstützt werden und so, sondern dann einfach halt irgendwas machen so aus dem Bauch heraus, wo man ihnen ja keinen Vorwurf machen kann. Das ist ja, die machen ja das nach bestem Wissen und Gewissen.
Ja.
Wo ich aber denke, wenn da einfach schon am Anfang, wie gesagt, so früh wie möglich eine Begleitung stattfindet, und eine Bewusstheit, Bewusstsein für, ja, wie wichtig es einfach ist, das frühzeitig anzugehen und halt eine Kultur auch zu schaffen, wo man im Konflikt sein kann, ohne dass es gleich komplett eskaliert und da die Fetzen fliegen.
Ja, genau.
Ich fand, was ich auch total spannend fand, ist, einfach, wenn man, wie man dieses Modell auch benutzen kann. Also ich hatte dort mit einer Kollegin gesprochen, die auch berichtet hat, einmal von einer Mediation, die dann schiefgelaufen ist, wo halt wirklich die auch nicht in einem Raum sein wollten, die beiden, ja, um die es ging. Und dass jemand, dass das Modell ihr dann total geholfen hat zu verstehen. Aber es war halt ein kalter Konflikt, der sehr eskaliert war, wo dann eigentlich, wenn man rückblickend sagen kann, ja, na klar, ging das nicht. Da wurde, also kann man dann mehr, ne, ansetzen, sagen, okay, da ist halt Vorarbeit nötig, man muss erst einzeln mit den Parteien sozusagen wieder ein bisschen aufwärmen und so und langsam dahin führen, bis überhaupt so eine Konfrontation, nenne ich es jetzt mal, möglich ist. Und genau, was ich da auch sehr spannend fand, ich hatte dann Herrn Glasel gefragt, wie er denn einschätzt, also auf welcher Stufe sich der Konflikt verhält. Also man kann auch in einer Unternehmung, in einer Abteilung verschiedene Konfliktstufen, je nachdem, welche Abteilung man anguckt. Also es kann ein sehr komplexes System werden. Und da geht es ja von einfach Verhärtung, Debatten, Taten statt Worte. Dann Stufe 4, 5 und 6 sind dann Sorge um das Image, Gesichtsverlust und Drohstrategien, ne, wo es so um Win-Lose geht. Und dann die oberen drei Stufen ist halt Lose-Lose, begrenzte Vernichtungsschläge, Zersplitterung und gemeinsam in den Abgrund. Und
klingt schon dramatisch, ne?
Genau. Also ist es ja dann auch.
Ja, ist es auch. Es ist auch dramatisch.
Genau. Wenn es so ich kommt. Hatte mich dann gefragt, wie kann man dann so irgendwie das einschätzen, wo der Konflikt sich befindet, ohne dass man halt erstmal einen 2 Stunden Vortrag den halten muss. Und er hat, finde ich, eine super geniale Lösung. Er arbeitet mit so Comics, die hat er uns auch vorgestellt, wo so halt verschiedene Bilder da sind, wo halt dargestellt wird. Also auf einem ist dann irgendwie ein Tisch, wo auf jeder Seite verschiedene Leute sitzen, die dann alle mit einem Finger auf sich zeigen. Und später stehen dann die einen auf den Stühlen und am Schluss stehen dann beide also auf den Stühlen und drohen sich und beschimpfen sich und so weiter. Und hinterher gibt's eine große Klopperei. Und da gibt's halt immer diese Bilder für die einzelnen Stufen. Und er gibt einfach ohne Beschreibung oder Nummerierung diese Bilder den Konfliktparteien und lässt die selber erklären und also die Reihenfolge festlegen und erklären. Genau, die müssen halt die Bilder in die Reihenfolge bringen und dann erklären, warum sie diese Reihenfolge gewählt haben und sich dann selbst einschätzen, auf welcher Stufe sie sind.
Ja.
Und das finde ich einfach wirklich genial, weil es halt dann keinen Vortrag gibt, sondern es ist ja eine selbstdefinierte Stufe. Ja. Und es ist dann auch nicht, dass jemand von außen kommt und sagt, so, ihr seid auf Stufe 6. Ja. Und was ich da, ne, könnte ich dann auch mit anfangen, es fühlt sich ja schnell auch übergriffig an, also so von außen diagnostiziert zu werden.
Und gerade vielleicht, wenn man in so einem kalten Konflikt ist und sowieso schon in so einer Abwehrhaltung ist und sagt, ja, haben wir nicht gelöst, wird der auch nicht lösen. Es ist vielleicht ein guter Ansatz. Was mir da auch noch auffällt, ist so ein Bild ohne Worte spricht vielleicht auch die emotionale Ebene mit an. Wenn ich jetzt so einen Vortrag halte, dann wird das wahrscheinlich sehr kognitiv abgearbeitet und man überlegt so, ja, wo bin ich denn da jetzt? Und ein Bild wird eher vielleicht mein Empfinden ansprechen. Wie empfinde ich denn den Konflikt? Und führt vielleicht dann auch zu einer besseren subjektiven Einordnung.
Genau, weil es halt gleich schon eine Reflexion gibt. Ja. Also fand ich super genial.
Ja, ist wirklich spannend.
Genau, wir hatten dann auch verschiedene Methoden dort dann bearbeitet. Und also einmal finde ich es spannend, was wir ja schon auch angesprochen haben, dass bei fast allen Methoden und Werkzeugen und so, mit denen wir zu tun haben, es immer wieder zurückkommt auf Unterscheidung von, ne, was habe ich wahrgenommen und wie habe ich das Ganze bewertet. Also die eigenen Gedanken ein bisschen zu lösen von dem Anspruch, dass das die ultimative Wahrheit und das einzig Richtige ist. Also das finde ich einfach, fand ich irgendwie einen großen Erleuchtungsmoment. dass das scheinbar so der Grundbaustein für eigentlich alle größeren Sachen sind. Und dann auch diese Verantwortlichkeit, dass halt es sind meine Gedanken und Taten, also was kann ich, also entweder in meinem Leben oder in diesem speziellen Fall im Konflikt beeinflussen und das ist nicht die Gefühle und Handlungsweisen und Denkweisen der anderen. Ja. Ich kann nur mein eigenes beeinflussen. Ich kann, wie ich mit dem anderen umgehe, was ich anbiete, was ich einfordere, was ich sage, das brauche ich oder stopp, davon nicht mehr.
Ja.
Also das finde ich, das gibt ja so ein großes Maß an Selbstverantwortlichkeit. Und das gefällt mir halt sehr gut.
Ja, das finde ich auch gut, weil man halt nicht die Schuld irgendwie auf den anderen übertragen kann oder nur auf dem anderen abladen kann. Es gehören ja immer zwei auch zum Konflikt.
Mindestens,
ja, genau. Und das hat mir auch wieder gezeigt, wie wichtig das ist, das auch so für sich selbst mal zu üben. Also nicht nur jetzt so im Rahmen von Konflikten, sondern insgesamt, um durch den Alltag zu gehen. Ne? So einfach mal diese Trennung zu üben, was nehme ich gerade wahr? Was würde jemand anders genauso beschreiben können in der Situation? Und was denke ich und fühle ich eigentlich? Und wie spüre ich das eigentlich auch im Körper, was ich gerade fühle? Weil das was ist, was wir ja oder viele nicht gut können und was man wirklich einüben kann und vielleicht auch sollte.
Genau, und da finde ich auch, bin ich immer wieder erstaunt, wie ja ein super simples Werkzeug da in Coaching und Beratung super helfen kann, die Paraphrasierung. Also es ist sowas, was ich immer gerne so, ach, ist halt irgendwie, ne, ich möchte ja auch kein Papagei sein und es ist irgendwie lieber sozusagen vorwärts zu machen. Ja. Deswegen für mich ist das eine bewusste dann Entschleunigung und Zurückhaltung. Also weil ich, man merkt es an meinem Sprechtempo, ich bin, gehe mal schon gerne ein paar Schritte weiter. Aber dass ich jetzt aus der persönlichen Erfahrung, wenn jemand mir zuhört und dann nicht gleich weitergeht, sondern einfach nochmal mir widerspiegelt, was ich jetzt sozusagen von mir gegeben habe, ist einfach also sehr, dass alleine schon super, super hilfreich ist in der Reflexion. Gleichzeitig hat man dann ja im Beratungsgespräch noch auch den Vorteil, dass man sicher gehen kann, dass man sich versteht.
Ja.
Wo es ja dann gar nicht schlimm ist, wenn das irgendwie man zwei, dreimal noch ein Hin und Her hat, bis man sich irgendwie da wirklich getroffen hat, wo man sagt, okay, nee, das ist es, du hast jetzt das wiedergegeben, was ich ausdrücken wollte. Und ja, also da muss ich immer wieder über meinen Schatten springen, wo ich ja denke, oh, ne, so langsam und ja. Und ich dann aber bis jetzt jedes Mal sowas von positiv überrascht wurde von den Effekten, also egal ob jetzt als Coachee oder in der Rolle des Coaches.
Ja, ich finde auch so das Paraphrasieren, also am Anfang hatte ich da auch ein bisschen Schwierigkeiten, weil, wie du sagtest, ne, weil ich will mich nicht fühlen wie ein Papagei oder nicht den Eindruck erwecken, ich hätte es nicht verstanden, muss es jetzt deswegen nochmal wiederholen, aber ich habe da auch so ja, ein Reframing für mich gemacht, nämlich das ist auch ein Zeichen von Wertschätzung, dass ich
auf jeden Fall,
dass ich hingehört habe, dass ich empathisch hingehört habe, dass ich nicht meine Wahrnehmung und Interpretation als die Wahrheit annehme, sondern tatsächlich das nochmal meinem Gegenüber anbiete und sage, habe ich das so richtig verstanden? Habe ich das so richtig zusammengefasst? Und dann kommt man nämlich zueinander und das, ja, das bildet auch nochmal Beziehung zwischen, also jetzt im Beratungskontext, zwischen Beraterin und Klient oder Klientin.
Ja, total. Also ich meine, was gibt's denn Schöneres als Mensch, als sich wirklich so gesehen zu fühlen?
Genau.
Dass man jemand also auch den Raum zu bekommen und die Zeit zu bekommen und jemand, der nicht, es gibt ja also diesen schönen Spruch, ne, wir hören nicht zu, um zuzuhören, also um zu verstehen, ja, sondern wir hören zu, um zu antworten.
Ja.
Und wenn ich jetzt erstmal in dem ersten Teil reingehe in Unterhaltung und wirklich nur mit der reinen Intention, ich möchte genau verstehen.
Ja.
Also das ist, ja.
Dann wird es ja auch zum Dialog. Also ein Bekannter hat mal gesagt, wir führen eigentlich verzahnte Monologe, weil wir schon beim Zuhören eigentlich das Ohr zu haben und denken, was wir antworten. Aber wenn wir hinhören und das Ohr offen haben und erstmal verfolgen, was das Gegenüber sagt, dann wird es ein Dialog und ein gemeinsames Hin und Her und nicht, was muss ich denn jetzt oder was will ich denn jetzt antworten?
Ja, genau. Also ich finde es dann ja auch spannend, also wenn man jetzt bedenkt, dass ja in einer Mediation, zum Beispiel wenn es jetzt wie gesagt kein super eskalierter kalter Konflikt ist, wo die separat angesprochen werden, aber dass man dort das ja dann auch vor beiden Parteien macht. Also was ja immer ein großes Maß an Geduld auch hört, dass halt beide Seiten ja gehört werden und paraphrasiert wird und so. Und das ist dann ja, wenn wir beide jetzt Streit hätten und mediiert werden würden, dass ich dann da zuhören muss, während du erklärst, erzählst und berichtest und dann die Paraphrasierung irgendwie durch die medierende Person. Und ich denke, das ist wahrscheinlich schon, also ist nicht immer was Einfaches, das zu erwarten, dass das möglich ist. Mhm. Aber wo ich denke, allein durch dieses Kleinigkeit kann man so viele Schritte schon vorwärts gehen. Also weil das passiert ja oft dann in Konflikten, dass wir ja gar nicht mehr gucken, was will, was tut der andere, sondern das Ganze ja durch eine ganz klare Brille sehen und da eine Schublade haben, wo der rein ist und dann nicht so schnell wieder rauskommt.
Ja, wir sind dann so in unserem Interpretationsfilm gefangen, ne? Das ist so wie so kalibrierte Schleifen. Jemand macht was und bei uns geht's dann los im Kopf und das gleiche Verhalten kommt, die gleiche Interpretation kommt und wir nehmen gar nicht mehr alles wahr, was da vielleicht noch ist.
Genau. Und das Ziel ist ja, nicht nur kognitiv zu verstehen, die andere Partei, sondern auch emotional zu verstehen. Ja. Warum, ne, verhält sich die andere Person oder die andere Gruppe so, wie sie sich verhält? Und warum interpretieren die mein Verhalten so, wie sie es tun?
Ja.
Und dass das ja kurz ist vor, bevor es dann aufwärts geht, bevor da auch irgendwie sich Lösungsräume öffnen, einfach nicht nur dieses Kognitive, sondern auch das Emotionale verstehen.
Ja.
Von der anderen.
Ja. Und dann begegnet man sich nämlich auf einer tieferen oder ist Begegnung auf einer tieferen Ebene möglich, nämlich bei den Werten und Bedürfnissen. Und die liegen oft gar nicht so weit auseinander in Konflikten. Also die werden halt unterschiedlich gelebt und ausgeübt.
Genau, weil oft ist ja vorher das Argument, oh, was ist denn mit einem Konflikt, der wirklich auf der Sachebene, ich kann wirklich sachlich beweisen, ich habe Recht und die andere Partei ist im Unrecht.
Ja.
Und ich denke, ja, vielleicht kann es irgendwie so auf, wenn man so ganz oberflächlich guckt, kann man sagen, okay, das stimmt. Aber dass ja trotzdem es einen Konflikt darunter gibt, wie du meinst, meist mit Bedürfnisse und Werte. Und da hatten wir ja auch einige Beispiele und so, wo es ja oft dann darum geht, irgendwie, es kommt jemand Neues rein, der macht in einem Unternehmen was neu und frisch und fühlt sich, dass die was Tolles mitbringen und dass sie es richtig machen und neu machen. Und das aber dort manchmal dann Leute, die vielleicht schon lange mit dabei sind und so, sich nicht gewertschätzt fühlen in dem, was sie halt geleistet haben und was sie dazu gebracht haben, ihre Loyalität, ihr ganzes Wissen. Und dass es halt schnell dann irgendwie eine große Verletzung gibt, dann zu sagen, ja, ne, du alte Schachtel, mach mal Platz, ja, du machst das alles falsch.
Ja.
Und, dass dort ja Fingerspitzengefüge gefragt ist. Wo ich halt denke, es ist dann zu kurz gegriffen, einfach irgendwie sagen, ja, aber A ist doch wirklich besser. Warum macht die Person B? Sie ist falsch, wir haben Konflikt und die muss einsehen, dass ich recht habe.
Ja, ja. Und auf einer tieferen Ebene geht es einfach auch um das Gefühl von Kompetenz und Anerkennung, ne? Also Zugehörigkeit. Und auch gesehen werden, wertgeschätzt werden.
Ja, und deswegen, ich denke, wenn Unternehmen halt wirklich so Konfliktmanagement, ne, und Mediation und so Sachen, Teamentwicklung gut nutzen, kann man daraus auch richtig einfach eine Kultur schaffen, wo die dann selbstwirksam also ihr Verhalten untereinander ändern können, wo sie sozusagen in Eigenregie es dann aufbauen können, dass sie in Zukunft nicht so schnell in die Eskalation geraten. Alleine wenn halt dieses Grundverständnis und dann auch die Werkzeuge einfach, also gelernt wurden, wirklich, ja, wie man miteinander umgeht.
Ja, und man hat vielleicht dann auch persönlich was für den eigenen Alltag noch davon, weil man es ja dann auch in anderen Situationen anwenden kann und sich vielleicht selber so noch mal ein bisschen kennenlernt auf einer anderen Ebene, wenn man so seine eigenen Interpretationen und Gedankenketten mal bewusst betrachtet.
Ja, weil wenn man keine Konflikte in seinem Leben hat, dann hat man nur mit uninteressanten Menschen zu tun.
Sagst du, das ist ein Klasse.
Das habe ich jetzt geschlussfolgert aus der Sache, dass Konflikte ganz natürlich sind, wenn ja, halt unterschiedliche Interessen, Werte und Bedürfnisse sind.
Genau.
Ich denke, man kann dies umgehen, wenn man wirklich nur mit ganz Leuten zu tun hat, die ganz gleich mit einem sind.
Genau.
Wo sich selbst dort ja Bedürfnisse unterscheiden können. Und ja, wo ich denke, ja, Konflikt im Leben ist doch ein Zeichen für Vielfalt und Kreativität.
Ja, das war ein wunderbares Schlusswort.
Also, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke dir.
Herzlichen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Wir sind Katja Tresse und Julia Pudi. Wenn ihr Fragen habt oder als angehende psychologische Beraterin, Berater oder Coaches beim Online-Peer-Coaching-Lab mitmachen möchtet, schreibt uns gerne eine E-Mail an peercoachinglab@gmail.com und bald werdet ihr uns auch auf der Webseite peercoachinglab.de besuchen können.